So, ja, dann darf ich Sie herzlich begrüßen. Heute, ja, so kurz vor Weihnachten nicht so ein ganz großes Thema, aber ein wichtiges Thema, nämlich Kommandosprachen und natürlich sprachliche Interaktion. Wobei der Hauptteil fraglos auf den Kommandosprachen liegen wird, denn ich denke, jede Informatikerin, jeder Informatiker wird mal irgendwann in irgendeiner Situation eine Kommandosprache entwickeln müssen. Und wie wollen wir vorgehen? Wir wollen einen kleinen Rückblick machen. Letztes Mal haben wir betrachtet die Menüs und Formulareingaben dann nur noch ganz kurz. Heute stehen wirklich da an Kommandosprachen. Wir wollen uns die Vorteile, aber auch die Probleme klar machen, die damit einhergehen. Und wir wollen dann Strategien für die Entwicklung einer guten Kommandosprache uns klar machen. Ein Ausblick, das ist bei weitem nicht vollständig, also natürlich sprachliche Interaktion, aber das ist auch ein Gebiet, was noch relativ schwach entwickelt ist. Es gibt gute Erfolge und zunehmend mehr Erfolge, aber wenn Sie daran denken, zum Beispiel natürliche Sprache zu übersetzen, das setzt voraus, dass man es verstehen könnte, und für eine Interaktion ist natürlich auch ein Verstehen nötig. Und unsere normale Sprache ist einfach kontextabhängig und das macht es so extrem schwierig. Man muss dem System halt den richtigen Kontext geben. Okay. Wichtig, ich sage es jetzt schon mal zu Beginn der Vorlesung, nächste Woche Donnerstag machen wir keine Vorlesung. Wir haben noch zwei große Themen, das schaffen wir aber gut im Januar und wir werden dann im Januar wieder aufsetzen. Nächste Woche haben wir hoffentlich ein noch schöneres Winterwetter als heute und Sie können das dann genießen. Gut, also der Rückblick. Ja, nur noch mal zur Erinnerung. Wir hatten verschiedene Menüs und Menüstrukturen besprochen. Hier die klassischen, das Pull-Down-Menü führt zur Einzelauswahl. Wir hatten dann aber auch alternative Formen besprochen. Zum Beispiel die Toolbars, die sich abtrennen lassen und beliebig platzieren lassen. Pop-up-Menüs auch Kontextmenüs, die an bestimmten Stellen im Kontext des darzustellenden Inhalts aufpoppen. Und die müssen nicht nur als Reihenmenüs aufgebaut sein, sondern die können auch, wie rechts dargestellt, als Kreismenüs aufgebaut sein. Sind immer kontextsensitiv. Das ist das Interessante. Es reduziert also auf die im Moment verfügbaren Möglichkeiten. Und dann eben auch spezielle Formen. Die Pi-Menüs hatten wir schon betrachtet, aber auch Hotboxes und andere Formen mehr. Wir hatten auch Lösungen für sehr lange Auswahllisten betrachtet. Als Beispiel hier wieder das Fisheye-Menü, wo eben nur ein zentraler Teil um das jeweils ausgewählte Element herum sichtbar ist oder lesbar ist. Der Rest ist auch sichtbar, aber eben so kleingestellt, dass er unter Umständen nicht lesbar ist. Aber es gibt auch weitere Sachen wie Slider und Alpha-Slider, Combo-Boxes und so weiter und so weiter. Und als Regeln hatten wir letztes Mal schon uns vorgegeben, Punkt 1, verwende aufgabenspezifische Semantik zur Strukturierung des Menüs. Denken Sie vom Anwender her. Befragen Sie den Anwender so lange, bis Sie wirklich die Anwendung komplett verstehen. Ja. Und zeichnen Sie dann gegebenenfalls einen Auswahlbaum oder entscheiden Sie sich für Auswahlsequenzen oder manchmal reicht auch eine Einzelauswahl. Bevorzugen Sie eine breite, flache, ja, vor einer schmalen und tiefen Menüstruktur. Beachten Sie die Magic Number 7. Wenn es deutlich über 7 hinausgeht, die Auswahlmöglichkeiten, dann sollten Sie weiter verbreiten. Visualisieren Sie die Position im Menü sehr deutlich und durch geeignete Grafiken. Nummerierungen können Sie auch benutzen oder Titel. Wenn Sie Titel haben, dann gegebenenfalls das alphabetische Anordnen ist eine vernünftige Struktur. Verwenden Sie kurze Begriffe, das ist nicht einfach, da werden wir heute auch noch mal drüber sprechen für Kategorien und auch für die Einträge. Und ganz, ganz wichtig, die Konsistenz. Und die wird eben bestimmt durch eine Grammatik. Die Konsistenz kann aber auch sehr gut durch das Layout visualisiert werden. Und geben Sie sich Mühe mit der Terminologie. Aber genau darüber werden wir heute sprechen. Das heißt, im Grunde genommen, das, was wir heute für Kommandosprachen uns klar machen, gilt natürlich auch für Menüs. Denn Menüs sind ja spezielle Sprachen auch, mit denen man Anwendungen gibt. Also, Thema heute ganz klar Kommandosprachen und beginnen wir mit der Historie ganz kurz. Das Prinzip bei einer Kommandosprache ist ja, dass Befehle, also imperativ mit dem Rechner gearbeitet wird und dass Befehle als Text mit der Tastatur eingegeben werden. Das ist die Normalstruktur. Und die Systemantwort erscheint dann auch als Text auf dem Bildschirm. Das ist wohl die erste, vielleicht auch ursprüngliche Form der Interaktion, der Mensch-Rechner-Interaktion. Denn vorher gab es quasi keine, also das Bedienen eines Kartenlesers und dann Einlesen von Datenströmen und dann die Bearbeitung und das Beobachten des Druckers ist keine echte Mensch-Maschine-Interaktion. So, und zu der Zeit, als das so war, die sogenannten Operator, die die Großrechner dann bedienten, die hatten schon sehr frühzeitig dann auch so etwas wie eine, was weiß ich, Teletype, also wie nennt man das auf Deutsch? Wie hieß das? Eine Teletype, wie nennt man das? Wissen Sie gar nicht mehr, ne? Fernschreiber. Also, und tatsächlich wurden am Anfang auch Fernschreiber als I/O-Geräte eingesetzt. Also, okay. Beispiele hierfür ist die Unix Shell. Die kennen Sie wahrscheinlich alle, MS-DOS Shell. Aber auch, und das muss man ganz klar sagen, Datenbankabfragesprachen, zum Beispiel SQL, werden in dieser Form oft genutzt. Aber auch Programmiersprachen und Skriptsprachen. Und da sehen Sie schon das weite Feld. Also es geht von einer einfachen Kommandosprache, einer einfachen, sehr reduzierten Kommandosprache, bis hin zu Skriptsprachen und Programmiersprachen. Und das alles fällt in eine Kategorie hier. Ja, seit etwa oder bis 1985 war das also so die Hauptform im Timesharing-Betrieb. Und gesteuert wurden die Terminals. Das ist hier ein VT100 Terminal durch ASCII und erweitert um einen ANSI-Steuerzeichensatz. Ja, also einfach alphanumerische Zeichen, aber man konnte mit diesen Steuerzeichen halt auch recht ordentlich dann Tabellen darstellen und sehr reduziert eben auch ein bisschen Grafik. Kennzeichen ist, im Grunde genommen haben wir beliebig lange Listen von Eingaben und auch Systemausgaben. Die werden einfach hintereinander formuliert. Es ist zwar richtig, dass man oft von einer Kommandozeile spricht oder dass eine Zeile abgeschlossen wird, aber in dieser Zeile können ja, wenn wir uns daran erinnern, dass wir auch Skriptsprachen oder Makros haben, da können ja viele, viele Einzelanweisungen dahinter stehen. Und tatsächlich ist auch eine Zeile fortsetzbar und so weiter und so weiter. Die Formatierung war aber sehr, sehr begrenzt. Ja, normalerweise wurden, und das wissen Sie alle, werden die ersten 32 Zeichen des ANSI-Steuersatzes benutzt, um bestimmte Formatierungen zu steuern. Dazu kamen dann gerade beim VT100 sogenannte Escape-Sequenzen, die dann verschiedene Sonderformen erledigten. Denn ANSI, also der ANSI-Zeichensatz war eigentlich auch fürs Fernschreiben entwickelt worden. und hatte entsprechend dann keine Funktionen wie nach oben scrollen, nach unten scrollen und dergleichen nach. Das geht beim Fernschreiber einfach nicht, sondern der überträgt ja so, wie das Zeichen getippt wird, nach außen zu einem Empfangsgerät das System. Ich weiß nicht, ob Sie sich das noch merken müssen. Ich denke mal im Wesentlichen nicht. Aber historisch ist es halt interessant. Und mit der Einführung der grafischen Interfaces verschwanden diese nicht. Das ist so ähnlich wie mit der Einführung des Films, auch das Theater nicht verschwand, mit der Einführung des Fernsehens der Film nicht verschwand und mit der Einführung des Internets auch das Fernsehen nicht verschwand, sondern es blieb da, nahm natürlich nicht mehr diese universelle Rolle ein. Aber was klassisch war, man konnte, und das können wir heute auch überall, mehrere Dialoge parallel aufhaben an einem Display. Und jeweils ein Fenster ist dann einem Prozess oder einem Dialog zugeordnet und das aktive Fenster ist der Tastatur zugeordnet. Und so kann man eben übersichtlich, relativ übersichtlich, auch mit Kommandosprachen arbeiten. Das nennen wir dann virtuelle Terminals, die auch oft so wie hier dargestellt werden. Und die Eingabeaufforderung, das wissen Sie, nennt man Command Prompt, das Ganze nennt man Shell. Und wichtig ist, dass das schon unabhängige Prozesse sind und dass diese Fenster unabhängig voneinander arbeiten und im Normalfall auch keine Informationen miteinander austauschen. Das heißt nicht, dass nicht Cut und Paste von einem Fenster in ein anderes möglich wäre. Das läuft aber außerhalb auf ja, auf der Window Manager-Ebene. Und diese eignet sich natürlich besonders gut eben auch, um mit mehreren Rechnern Kontakt zu haben. Einmal dem lokalen Rechner, auf dem ich gerade arbeite, aber auch Remote-Rechnern, mit denen die ich dann auf diese Art und Weise per Kommandozeile bedienen kann. Und das war eigentlich auch die ursprüngliche Idee des Internets. Denn zum Beispiel die erste Killer-Anwendung, E-Mail des Internets, die hat keiner vorhergesehen, sondern die ursprüngliche Idee war, Telnet zu machen, Terminal-Emulation, das heißt Zugriff auf einen anderen extern stehenden Rechner zu ermöglichen. Auch so in den 70er Jahren. Das passt also dann hier zeitlich auch recht gut zusammen. So, und die Nutzung kennen Sie alle, diese Prompts sehen ähnlich aus oder diese Shells sehen ähnlich aus. Hier mal ein paar Ausführungsformen unter Unix, Windows, DOS, aber eben auch sehr, sehr stark verbreitet im Netzwerkbereich. Also das ist zum Beispiel das Cisco iOS oder auch im Datenbankbereich SQL auf diese Art und Weise abzusetzen, direkt mit einer Datenbank durch SQL-Kommandos zu verkehren. So, kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass wir uns überlegen, was sind denn die großen Vorteile? Warum macht man das immer noch? Wir haben doch ganz andere Möglichkeiten mit Menüs. Das ist eigentlich das, was das Gebräuchliche ist. Naja, einer der wichtigsten Gründe ist, dass diese Kommandosprachen potenziell sehr, sehr mächtig sind. Viele Kommandosprachen sind genauso mächtig, also sind Turing vollständig. Das heißt, man kann mit ihnen alles machen, was man überhaupt berechnen kann, ja, mit dieser Sprache selbst. Sie haben dann tatsächlich auch einen großen Umfang von Befehlen. Darüber müssen wir uns natürlich noch unterhalten, was da sinnvoll ist. Der Wortschatz, die erlaubten Symbole in der Grammatik, kann auf die Anforderungen und sollte auf die Anforderungen, das heißt auf das Anwendungsgebiet eben zugeschnitten sein. Und das kennen Sie auch, was weiß ich, wie Directory oder Remove oder so etwas. Meist, zumindest verglichen mit einer Programmiersprache, ist die Syntax einer Kommandosprache deutlich einfacher. Das verbraucht natürlich weniger Ressourcen, aber und ist schneller erlernbar. Das muss man auch klar sagen. Und hier nochmal ein Beispiel, wie man trotzdem, es sind nicht nur die Removes, sondern oder das Directory, das gibt dir ohne Parameter, gibt es natürlich das aktuelle Directory raus. Man kann aber auch Optionen oder Argumente eingeben, zum Beispiel mit einem Minus-Symbol. Ich hoffe, dass die Syntax immer so ist, und darüber sprechen wir jetzt gleich, dass sie auch einfach zu memorieren ist. Denn ist sie das nicht, also ist sie wirklich dann nur noch für Experten brauchbar. Ja? Dann wäre sie scherzhafterweise ein echtes Expertensystem, also nur von Experten bedienbar. Kennzeichnend ist für viele, nicht für alle, aber für viele Kommandosprachen, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, Makros, also Befehlssequenzen abzuspeichern, wie auch immer, unter Windows eben in einer, zum Beispiel in einer BAT-Datei. Es gibt aber weitere Vorteile, das ist zum Beispiel die Flexibilität. Ja. Es ist keine Reihenfolge der Befehle normalerweise vorgegeben. Das ist ein Designprinzip gewissermaßen, dass der Benutzer jederzeit einen beliebigen Befehl eingeben kann und dieser ausgeführt wird. Vielleicht ist es sogar die effizienteste Benutzerschnittstelle, zumindest Netzwerkadministratoren behaupten das und arbeiten eben sehr, sehr gern typischerweise mit solchen Umgebungen noch. Erforderlich ist allerdings ein geübter Benutzer, der eben auch gut mit 10 Fingern schreibt. Und Voraussetzung ist auch, dass das Command-Line-Interface, dass es gut entworfen ist. Durchaus von Bedeutung, gerade auch für PDAs, also, oder Handys, ist der schonende Umgang mit dem Bildschirmplatz. Ja. Sie brauchen nicht viel Platz, um das Ergebnis, also diesen Dialog darzustellen. Und Sie wissen auch, bei Handys war diese Kommandosprache war die erste Dialogform, bevor die Displays überhaupt mehr Kapazität hatten und eben entsprechend mehr darstellen konnten. Ja. Typischerweise braucht man eben nur eine Zeile für die Eingabe und mit welchen reduzierten Mitteln das möglich ist, sehen Sie an den klassischen Handys, wo im Grunde genommen die 9 oder die 10 Tasten, die 10 Zahlentasten auch benutzt wurden, um alphanumerischen Text einzugeben. Das ist Ihnen aber bekannt. Ja. Und damit kann man eine Eingabe schreiben und wenn man die Eingabe abschließt, wird das eben ausgeführt. Und der Rest des Displays ist dann frei für die Ausgabe. Auch durchaus bedeutend, zumindest in manchen Anwendungen, ist, dass wir einen sehr geringen Bandbreitenbedarf haben. Wir haben eben nur Text zu übertragen. Das sind keine Kilobytes, das sind einige Bytes, die wir hin und her schicken müssen. Und wenn da der Flaschenhals besteht, dann ist das interessant. Wir haben aber auch, wo viel Sonne ist, eben auch schwierige oder gewichtige Nachteile. Und das ist die schwierige Erlernbarkeit. Wenn das Spektrum von ein paar Befehlen bis hin zu den Ausdrucksmöglichkeiten einer ganzen Programmiersprache geht, ja, Sie alle wissen, wie mühsam es schon ist, auch das Programmieren zu erlernen, dann ist es entsprechend schwierig, eben insbesondere für Seltennutzer oder absolute Anfänger. Die Befehle müssen natürlich auswendig gelernt werden. Und das obliegt jedem. Und ich denke mal, auch Sie werden über Unix gleich noch mal ein bisschen sprechen, auch wie da die Befehlkommandos heißen, wie sie gewählt wurden. Sie hatten am Anfang durchaus Mühe, diese vielen Unix-Befehle, Shell-Befehle kennenzulernen. Und ich sag mal, es gibt ganz, ganz wenige Leute, die das vollständig beherrschen. Aber man braucht es auch nicht. Die sind ja auch redundant und Sie wissen auch, in einer Programmiersprache kann man dasselbe Ziel auf beliebig viele Formen erreichen. Die Effizienz wird oft, und das ist durchaus nicht unproblematisch, durch sehr kryptische Befehle, das heißt, da wo die Semantik nicht offensichtlich ist, erreicht. Und daran sollten wir denken, wenn wir unsere eigene Sprache entwickeln. Aber zu den Regeln kommen wir gleich. Aber ein Kennzeichen ist es zweifellos, dass viele Kommandosprachen recht kryptische Befehle benutzen. Und wenn das so ist, dann ist das schnelle Vergessen, also wenn Sie zum seltenen Usern gehören, ist das sicherlich nicht Ihr Eingabeverfahren. Ist also definitiv nicht geeignet für gelegentliche Benutzung. Das, ich denke mal, kennen wir alle. Ja, Schreibmaschinenfertigkeit, dass Sie gut schreiben können, nur dann wird es natürlich schnell. Ist vorausgesetzt, gut, das kann man lernen, das weiß man. Es ist aber leider auch sehr fehleranfällig, also Tippfehler sind gang und gäbe. Und dieses rrrt, rrrt, zurück, rrrt, rrrt, also das ist schon auch kennzeichnend für ein bisschen hastige Benutzer. Aber die Bedeutung ist nach wie vor groß, also gerade Microsoft hat mit der PowerShell insbesondere für Windows 7 jetzt sich sehr, sehr viel Mühe genommen, weil die alte DOS-Shell war einfach nicht konkurrenzfähig verglichen mit den anderen Sprachen. Und für Systemadministratorebene war es schlicht und einfach nicht konkurrenzfähig. Und zumindest Microsoft vermutete, dass da wichtige Gründe dafür lagen, warum im Serverbereich vergleichsweise wenig Microsoft-Systeme eingesetzt wurden. Und sie haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben bei der Neuentwicklung, also der PowerShell. Die gab es auch schon für Windows Vista, aber ist jetzt in einer zweiten Version zur Verfügung. Sie haben sehr, sehr intensiv mit einem ganzen Team zum Beispiel die Unix Shell untersucht und auch Interviews durchgeführt, um da eine Neukonzeption zu machen. Und Tatsache ist, dass einige Konzepte eben auch von der Unix Shell übernommen wurden. Dass man auf das .NET Framework zurückgegriffen hat, ist bei Microsoft nachzuvollziehen. Und natürlich auch eine Anbindung ans Windows-Management gemacht wurde. Aber klassisch aus dem Unix-Bereich ist das Pipelining, also der senkrechte Strich, das heißt das Weiterreichen von Daten. Und diese Formulierungen sind jetzt da auch vorhanden. Wird genauso formuliert wie in der Unix-Shell. Auch interessant ist, dass die PowerShell jetzt ein einheitliches Navigationsparadigma für alle Arten von Objektmengen und diese Objekte können Registry-Objekte sein, können Umgebungsvariablen sein, kann das Active Directory sein oder das Dateisystem anbietet. Das ist eine dieser Konsistenzforderungen, die hier versucht wurde zu erfüllen. Und tatsächlich ist es so, dass der Style Guide, der dafür entwickelt wurde und nachdem die PowerShell entwickelt wurde, okay zu sein scheint. Detailliert habe ich es nicht untersucht und ich bin auch kein Netzwerkadministrator, dass ich jetzt sagen kann, okay, ist brauchbar oder ist nicht brauchbar. Aber signifikant für uns ist, dass Microsoft sich da so viel Mühe mitgegeben hat, ja? Mit so etwas Altertümlichen wie einer Kommandosprache. Es ist eben gerade nicht altertümlich aufgrund der Leistungsfähigkeit. So, und jetzt wollen wir uns eigentlich dem Problem zuwenden, Wie entwirft man denn jetzt eine Kommandosprache geeigneterweise? Ich meine, früher war es so, dass jeder Informatiker mindestens mal einen Compiler entworfen haben musste. Das ist heute nicht mehr so. Früher hatten Sie dann schon einmal Einblick in den Entwurf einer Programmiersprache und konnten da Konzepte umsetzen. Ja, eine Kommandosprache ist eine einfache Programmiersprache. Und den Ansatz, den wir immer gehen sollten, wäre, dass wir unseren User wirklich kennen und die Aufgaben, die mit dieser Kommandosprache zu erfüllen sind, auch wirklich kennen. Das heißt, der erste Schritt ist die Identifikation der User-Tasks. Und zwar muss das natürlich vollständig erfolgen. Also nicht wie bei einer typischen Softwareentwicklung, dass man nur wenige Szenarien untersucht, ja, und dann irgendwie hofft, dass man mit diesen wenigen Szenarien doch alle Nutzungsmöglichkeiten abgedeckt hat. Das geht bei einer Kommandosprache typischerweise nicht. Versuchen, das vollständig zu identifizieren und dann eins zu eins die, einerseits die Funktionalitäten mit Aktionen und Objekten zu identifizieren. Ne? Also die Funktionalitäten werden natürlich im Wesentlichen die Aktionen, aber auch die Objekte zu identifizieren, auf denen diese Funktionen ausgeführt werden sollen. Schauen wir uns existierende Kommandosprachen an und vor allen Dingen die nicht erfolgreichen, dann erkennen wir, dass immer wieder dieselben Fehler gemacht werden. Und zwar zu viele Aktionen und zu viele unterschiedliche Aktionen, insbesondere für unterschiedliche Objekte. Ja. Wenn die Sprache zu kompliziert ist, zum Beispiel der Sprachschatz einfach zu umfangreich, ne, wer soll sich das merken? Sie haben wirklich keinen Spaß daran, bevor Sie es benutzen können, langwierig eine Sprache zu erlernen. Ne? Und das ist einfach verwirrend für die Anwender. Und was auch dazu kommt, je mehr Aktionen, also je mehr Kommandos Sie haben, naja, umso mehr Code müssen Sie auch realisieren. Und mehr Code heißt nun mal ganz einfach mehr Fehler. Das heißt, sich da zu beschränken, ist sicherlich etwas, was zu empfehlen ist. Auf der anderen Seite natürlich ist es zu arm, die Sprache, fehlen wesentliche Konzepte, wie zum Beispiel das Pipelining-Konzept in der DOS-Shell, ja, dann ist sie nicht mächtig genug und das führt zu Frustrationen. Also wenn Sie sich schon auf diese Ebene begeben als Anwender, ja, dann brauchen Sie natürlich auch die Mächtigkeit. Also das ist ein schwieriges Gebiet, wo Kompromisse gemacht werden müssen, die wohl identifiziert sein oder wohl überlegt sein wollen, also sollen, diese Kompromisse. Es ist interessant, dass es jetzt hier grafisch, ja, oder im Sinne von Gestik auszuführen, dass aber diese Sprachen schon existieren. Also zum Beispiel im Futurehandel an den Börsen, also Termingeschäfte, da ist ein klares Gestenalphabet, naja, auch durch die verabredet zwischen den Brokern, also auf dem Floor. Und ja, hier sehen Sie ein paar Symbole, Buy und Sell, 1, 10 oder 7. Zahlen sind natürlich da, die Monate sind bezeichnet und so kann man kommunizieren und so kommuniziert man auch. Also das sind ja auch, wenn man sie so will, das ist eine Angebotssprache und eine Zusagesprache, aber die funktioniert und wird natürlich abnehmend inzwischen noch eingesetzt, weil so viel Handel auf dem Floor gibt es halt nicht mehr. Aber in der Kulturgeschichte sehen wir, es funktioniert und darum sollten wir uns auch darum bemühen. Okay, was sind jetzt die Grundlagen des Sprachdesigns? Das erste ist Präzision. Naja, Sie als Informatiker werden natürlich eine Grammatik aufschreiben und damit zumindest in dem Bereich, also bezüglich der Syntax, präzise sein. Sie werden wahrscheinlich dann auch gleich sich den Code generieren lassen für den Scanner und Parser und so weiter. Aber Präzision geht natürlich auch in die Semantik hinein, ja, die Sie mit einer auch sauberen Syntax ja nicht erledigt haben. Das zweite ist Kompaktheit. Nur eine kleine Sprache ist noch vertretbar, in vertretbarer Zeit erlernbar und deshalb ist das auch sehr, sehr wichtig. Einfachheit bezüglich des Schreibens und des Lesens, auch da gelten dieselben Regeln wie zum Beispiel bei Variablenbezeichnungen in Programmiersprachen. Ja. Also zum Beispiel, wenn Sie ein einbuchstabiges Kommando haben, ja, dann darf davor schlicht und einfach O und Null nicht vorkommen, weil das kann man in vielen Fonts nicht unterscheiden. Ja. Und damit sind Fehler vorprogrammiert. Ja. Genauso ein kleines I und ein kleines L, auch das ist leicht zu verwechseln. Und das muss man auf jeden Fall vermeiden. Also es muss deutlich, auch im Lesebild, möglichst erkennbar sein. Das ist natürlich schon eher die hohe Kunst, das stimmt. Einfache Erlernbarkeit, darüber wollen wir ganz kurz sprechen, und zwar mit diesem kleinen Beispiel. Die Frage ist hier, wie kann man sich etwas merken? Und zum Beispiel, um den Gesamtsatz, ja, eines Kommandosatzes, also alle vollständigen Befehle zu erfassen, wäre es interessant, wenn Sie da ein Wort daraus bilden würden. Ne? Dieses Wort wird man nicht vergessen. Und man wird dann nach den einzelnen Buchstaben, so wie hier bei Farbenpracht selbst, wird man überlegen und versuchen zu memorieren, was stand denn dahinter. Also Farbenpracht selbst ist ja nun ein Beispiel dafür und repräsentiert alles das, was wir uns vergleichsweise gut merken können. Also vergleichsweise gut merken können wir uns fantastische, also mit Fantasie vorgetragene Begriffe, möglichst so, dass alle Sinne eingesetzt werden. Reihenfolge und Ordnen ist ganz wichtig, ist eine wichtige Mnemotechnik. Ja. Aber das können wir einem normalen Benutzer eben nicht voraussetzen, dass er so eine Technik beherrscht. Aber es funktioniert. Also ich hatte einen guten Bekannten, der war in der Lage, Telefonbuchseiten auswendig zu lernen, also Name und Telefonnummer. Ja. Und er brauchte etwa 10 Minuten, manchmal ein bisschen länger, Viertelstunde, um so eine Seite auswendig zu lernen. Und dann konnte man ihm die Telefonnummer fragen und er konnte den Namen dazu sagen und umgekehrt. Ein bisschen eine blödsinnige Fertigkeit oder Fähigkeit, aber die funktionierte natürlich nur auf der Basis, dass er sich für jeden Term einen Satz einprägte, den er bildete. Also er hatte für jede Zahl hatte er entsprechende Begriffe parat und so merkte er sich die Telefonnummern und dann entsprechend die Namen dazu. Also er baute die Namen in einen Satz ein, der zur Telefonnummer gehörte und das konnte er sich merken. Ja. Dazu war natürlich nötig, dass er dieses feste Bild Zahlen, Begriffe im Kopf hatte. Ja. Und das ist eine wichtige Mnemotechnik, die funktioniert. Dazu gehört aber auch, was wir uns merken können, was wir uns als Bilder merken können. Und da hat es sich bewährt, dass wir über Bewegungen, Veränderungen nachdenken und diese benutzen. Ja, Erotik funktioniert auch immer, das ist klar. Nummerierung funktioniert, positive Vorstellungen funktionieren wesentlich besser als negative. Ich meine, Sie wissen, wir Menschen vergessen Negatives schneller, so ist nun mal unser Gedächtnis strukturiert, als etwas Positives. Das Positive behalten wir im Gedächtnis, das Negative verdrängen wir eher. Reichtum an Farben funktioniert auch. Assoziationen funktionieren, bestimmte Codes, die meinetwegen gebräuchlich sind, funktionieren. Humor funktioniert auch. Das ist halt auch was Positives oder eben tiefere Eindrücke. Okay. Das sind eben diese Techniken aus dem Mnemotechnikraum, die dazu führen. Und wenn Sie sich nur diese Begriffe mal vorstellen, dann kann das an der einen oder anderen Stelle vielleicht helfen, die richtigen Begriffe in der Kommandosprache auszuwählen. So, und die klaren höheren Ziele des Sprachdesigns sind dann, gute Korrespondenz zu erreichen, Anwendungstext zwischen Anwendungstext und Notation, bequeme Anwendbarkeit zur Durchführung der Aufgabe, Kompatibilität mit existierenden Notationen. Ich hatte am Anfang gesagt, know your user. Das heißt, sprechen Sie in seiner Sprache. Das ist eine sehr, sehr hohe Forderung, die eigentlich im Globalen nicht erfüllbar ist, nämlich dass sie für Novizen geeignet ist und auch für Experten. Jede Kommandosprache wird man lernen müssen. Die Expressivität zur Förderung der kreativen Nutzung ist natürlich auch sehr, sehr wichtig und am Ende sogar Ästhetik. Also, aber das alles bewirkt dann gerade Ästhetik auch eine gute Memorierbarkeit. Ja? Das, es gibt halt Leute, die das auf diese Art und Weise abspeichern. Und wie macht man es konkret? Als erstes stellt man die geforderten Funktionalitäten fest, das hatten wir schon. Dann alle Tasks auflisten, die damit erledigt werden sollen. Und auch eine Spalte mit den erwarteten Häufigkeiten anlegen. Ja. Die müssen Sie in der Regel schätzen, können Sie aber gegebenenfalls auch messen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Kommandosprache entwickeln für ein System, das heute schon mit Menüs benutzt wird. Und dann ist es klar, dann werden die häufigsten Nutzungen werden mit den kürzesten und prägnantesten Begriffen, einfach den Begriffen, die am einfachsten zu merken sind und die am schnellsten auszuführen sind, belegt. Okay. Entscheidend ist natürlich die sorgfältige Analyse der Nutzerbasis, da geht nichts drumherum und technisch ist es dann so ein einfaches Transitionsdiagramm, was Sie, nehme ich an, aus der Softwaretechnik kennen, was auch hier dann zum Einsatz kommt. Gut, wie geht's weiter? Angenommen, Sie haben alle Aktionen und alle Objekte identifiziert, dann sollten Sie natürlich versuchen, davon zu abstrahieren. Das sind oft konkrete Sachen. Und um die Sprache klein zu machen, wäre es günstig, eben abstrakte Begriffe zu machen, auch um so, auch im Sinne der Objektorientierung, da haben wir das ja auch, Polymorphie zu haben. Das heißt, durchaus denselben Begriff oder den gleichen Operator, denselben Begriff, also die gleiche Funktion, respektive die gleiche Methode, für sehr unterschiedliche Objekte zur Verfügung zu stellen. Gut, und dann geht es weiter über die Low-Level-Interface-Syntax, dann zu Geschichten wie Bereitstellung von Undo-Mechanismen. Das ist sehr, sehr wichtig, auch in diesen Sprachen. Ja? Geht nicht überall vollständig. Also gerade im Netzwerkbereich ist das manchmal ein bisschen kribbelig und je komplexer die Funktionen sind, auch umso kribbeliger wird es. Aber mit einer Sprache wird ein Benutzer auch immer ein bisschen experimentieren müssen. Er kann sie nicht auf Anhieb. Hat er das Gefühl, dass er damit sehr leicht sehr schlimmen Schaden anrichtet, dann wird er es nicht tun. Ja? Das heißt, die einzige Möglichkeit, um ihn dazu anzuregen, zu diesem Experimentieren und damit die Sprache selbst zu lernen, ist es, Undo-Mechanismen anzubieten, sodass man immer sagen kann, okay, diesen Befehl rückgängig zu machen. Später können Sie dann natürlich hergehen und können im Usability-Labor oder in einem Usability-Test die gemachten Fehler identifizieren und dann gegebenenfalls umformulieren Ihre Sprache. Aber dazu haben Sie in der Regel keine Chance mehr. Das heißt, diese Sprachen sind entsetzlich langlebig. Ich meine, die alte MS-DOS-Sprache hat 25 Jahre gehalten. Ja? Das ist für die Informatik, die im Ganzen 50 Jahre existiert, natürlich sind einige Generationen. Ne? Das müssen Sie sich überlegen. Wenn Sie so etwas entwickeln, und dann können Sie das nicht einfach mehr umformulieren. Also das geht eigentlich nur in der Präparationsphase, bevor Sie das erste Mal damit nach außen gehen. Gut, und manchmal ist es auch sinnvoll, zusätzliche Shortcuts dann einzuführen. Darüber kann man diskutieren. Also ob das sein soll, dass man die Möglichkeit hat, als User in einer langen Form, ausführlichen Form, die sich gut memorieren lässt, die vielleicht auch sehr systematisch und gut strukturiert ist, das formulieren kann, und ob es auch noch Shortcuts gibt, die genau dasselbe bewirken, um einfach die Performance zu steigern. So, ja, und jetzt schauen wir uns die Kommandos mal genauer an. Wir haben als erstes Kommandos, die ohne Parameter oder ohne Argumente zu benutzen sind. Und gut. Beispiele dafür sind zum Beispiel einfach MATs, also textbasierte Multi-User-Dungeons. Und da gibt es dann so einfache Befehle wie look, go, move, die man da benutzen kann und die eigentlich keine weiteren Parameter haben, sondern die dann im Spiel direkt was bewirken. Wir finden dieses auch, gerade diese Kommandos, in ganz hoher Anzahl bei Editoren, zum Beispiel dem Vi oder bei Emacs. Und deshalb behaupte ich auch mal, da gibt es ganz, ganz wenige Leute wieder, die den Vi oder Emacs wirklich vollständig beherrschen. Ja. Also der Kommandosatz ist sehr, sehr, sehr groß. Aber gut. Man muss sich da eigentlich begrenzen. So, komplexere Kommandos sind Kommandos mit Befehlen, also mit Argumenten oder Optionen. Und da gibt es eben unterschiedliche Schreibweisen, die man da wählen kann. Zum Beispiel einfach Aktion, blank, erster Parameter, blank, zweiter Parameter. Also wie bei Copy, Quelle, Ziel. Ja? Einfach durch blank getrennt. Das sind die syntaktischen Trenner. Dasselbe könnte man aber auch so formulieren wie copy und dann ein Schlüsselwort wieder from, und da gibt man die Source an, to, da gibt man die Destination an. Auch das ist üblich und möglich. Okay. Auch häufig verwandt sind einfach Optionen anzugeben, zum Beispiel wie hier. Also für das Print-Kommando und dann meistens in beliebiger Reihenfolge, aber auch mit der Möglichkeit, das nochmal zu klammern und dergleichen mehr. Oft finden wir da als Optionsstart eben den Slash. Man muss sich aber klar sein, und die Reihenfolge für diese Optionen ist in der Regel beliebig. Aber geht zum Beispiel schon nicht bei dem Copy-Kommando. Ja? Weil natürlich ist es wichtig, von wo nach wo Sie kopieren wollen. Und irgendwo müssen Sie das reinbringen. Also natürlich könnte man es hier, wenn das mit einem Schlüsselwort gekennzeichnet ist wie from, könnte man das natürlich machen. Okay. Was da zu bevorzugen ist, ist nicht eindeutig. Alles ist möglich, alles ist erlernbar, aber wichtig ist, Sie müssen sich entscheiden, was Sie wählen. Eine Mischung ist also wirklich schwierig. Ja. Okay. Okay. Ja, und jetzt schauen wir uns mal weitergehende Strukturen an. Natürlich ist das auch möglich in einer Kommandosprache. Hier mal VRML als Beispiel genommen. Natürlich sind auch Klammerungen möglich, wie wir hier sehen. Und eigentlich haben wir alle Strukturierungsmöglichkeiten, die wir auch bei Menüs haben. Meistens endet das in einer klaren Baumstruktur. Das heißt, die Syntax ist in einem Syntaxbaum darstellbar und entsprechend wird auch die Sprache immer im Sinne eines Baums aufgebaut. Wir haben ja da auch gelernt, dass das dein Baum vom Benutzer noch recht gut übersehbar ist. So, jetzt kommen wir mal zu dem Begriff der Kongruenz, ja, oder wie Carol es 82 schon studiert hat, also diese Studien sind in der Regel älter, also es ist keineswegs so, dass das nicht alles bekannt wäre, nämlich der Effekt von Kongruenz und Hierarchien auf die Performance bei Kommandosprachen. So, und als erstes hat er mal untersucht und unterschieden sogenannte bedeutungsvolle Begriffspaare. Zum Beispiel Open und Close, also eine Datei zu öffnen und zu schließen. Das ist offensichtlich sehr bedeutungsvoll. Und dieses Open und Close, das benutzen wir auch sonst in unserer Sprache. Ja? Also Open the Window and Close the Window. Das ist als Begriffspaar den Benutzern geläufig. Ja? Und es macht Sinn, solche schon geläufigen Begriffspaare aus der natürlichen Sprache zu benutzen. Man kann das sogar auch noch hierarchisch ordnen, aber das war eine der ersten Erkenntnisse, die hier hervorzuheben sind. Gut. Also kongruente Paare, die oft der natürlichen Sprache entnommen wurden, bieten Vorteile. Und man kann sie gegebenenfalls auch noch hierarchisch machen. Diese Untersuchungen waren aber umfangreicher. Und ich will nur mal zeigen, was Carol 82 da so untersucht hat. Und zwar hat er gesagt, okay, er untersucht eine Roboter-Sprache, mit der man einen Roboter steuern kann. Und er hat für die, weiß ich nicht, ob das 16 sind, für die 16 Befehle, sagen wir mal, die der Roboter ausführen kann, hat er eben sehr unterschiedliche Begriffe gewählt. Also einerseits hierarchische, also einerseits kongruente, und nicht kongruente, also kongruent die Begriffspaare oder kongruente, nicht kongruente, die also nicht unbedingt zusammenpassen. Und entweder hierarchisch oder eben nicht hierarchisch. Ja, und ein Beispiel wäre, nehmen wir das erste, das Move Robert Forward. Das ist klar, was das machen soll. Man könnte natürlich, um es kürzer zu machen, auch einfach nicht hierarchische Formulierung wählen, wie Advance. Hier haben wir wieder die hierarchische Ansicht, aber nicht kongruent, denn wir müssen das kongruent natürlich immer mit dem also immer diese Begriffe hier, die nebeneinander stehenden Begriffe vergleichen. Also right und left ist ganz klar kongruent. Das ist das, was wir auch in der natürlichen Sprache benutzen. Wenn wir jetzt für right turn sagen und ansonsten left, dann sind das eben typischerweise nicht kongruente Begriffe. So, und jetzt können wir natürlich mal uns überlegen, was wir dann schätzen, wie groß Fehlerraten und Verwechslungen oder Omissions genau genommen waren. Was meinen wir denn? Was ist hier das Beste? Schauen Sie sich das ruhig nochmal genauer an, was er da so getestet hat und was Ihnen da geeignet entscheiden würde. Was würden Sie denn, wenn Sie jetzt eine Sprache zu wählen haben oder zu erfinden haben, was würden Sie denn machen? Ich meine, keine Idee. Meine Robotersprache müssen Sie nicht mehr erfinden, das ist längst da. Aber überlegen Sie sich, Ihre normalen Anwendungsprogramme, da können Sie ganz schnell in die Situation kommen, dass Sie kleine Kommandosprachen entwickeln müssen. Naja, wir müssen es nicht zu spannend machen. Wir können uns ja die Ergebnisse anschauen. Also, wo war die höchste Fehlerrate? Eindeutig hier, bei diesen Begriffen, also nicht kongruent und hierarchisch. Ja? Das ist schon sehr, sehr auffällig, dass wenn man relativ lange Ausdrucksweisen hat, also die hierarchisch benutzt werden, also immer erst quasi das Verb, aber das Verb dann schon mal verschieden ist, einmal muss ich move sagen, einmal muss ich change sagen, wie soll ich mir das merken? Ja, okay, obwohl schon eine gewisse Systematik drin ist, aber eben doch problematisch. Und hier eindeutig die schlechteste Form, weil die höchste Fehlerrate. Aber auch bei den Omissions zeigen sich deutliche Unterschiede. Hier haben wir einen Wert von 4,75 und rechts einen Wert von 4,15, während wir hier nur die Hälfte haben. Das heißt, aus dieser Untersuchung scheint es doch eindeutig zu sein, dass es einen Favoriten gibt oder vielleicht zwei. Auf jeden Fall erscheint dieses eine recht gute Wahl zu sein. Das heißt, diese hierarchische Form, Verb und dann die Angabe welches Objektes und dann die Richtung gewissermaßen, also forward, backward, right, left, up, down, taucht immer wieder auf. Sehr geringe Fehlerraten, sehr wenige Omissions. Ob dieses funktioniert, kann man sich überlegen. Hier rechts hätten wir jetzt vielleicht, also zumindest bei den Fehlern und vielleicht durch die Ungewöhnlichkeit, eine geringere Fehlerrate, das ist bemerkenswert, aber die Omissions liegen bei 4,15 und links bei 2,50. Also, wenn nicht Expert-User das auch benutzen sollen, ist es keine Frage, dass diese hierarchische Form, also Befehl quasi, der Imperativ hier wie Move, was, das Objekt und dann in welche Richtung, zumindest für einen Roboter, die geeignete Form ist. Okay. Es gab aber auch weitere Studien, zum Beispiel zum Unix-System. Auch das wurde sehr, sehr intensiv untersucht. Und zumindest auf Kommandoebene, also auf Shell-Ebene, hat man teilweise sehr, sehr hohe Fehlerraten. Also 53% Fehlerrate heißt ja, dass mehr als jeder zweite Befehl erstmal falsch eingegeben wird, bevor er korrigiert wird. Ja. Das ist, wenn Sie so wollen, ja eine Katastrophe. Aber ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, als Sie das erste Mal mit Unix umgegangen sind. Und das gilt auch für so sehr, sehr häufig benutzte Befehle. Das ist interessant, wie Copy oder Move. So, und woran könnte das liegen? Ja, das betrachten wir gleich nochmal genauer. Aber es liegt im Wesentlichen an der Inkonsistenz des Unix-Befehlssatzes. Okay? Also Konsistenz ist ganz, ganz wichtig. Streitet sich manchmal vielleicht ein bisschen mit der Eleganz, wie kurz und prägnant etwas auszudrücken ist. Aber Konsistenz ist entscheidend wichtig und die inkonsistenten Teile werden wir gleich nochmal betrachten. Bei Unix auffällig ist zum Beispiel die Inkonsistenz. Wie lang ist ein Befehl? Da gibt es Befehle, die zwei Buchstaben breit sind, Move und Copy. Ja. Gibt es aber auch andere Befehle, die voll ausgeschrieben werden. Was benutzt man jetzt? Ja. Ich meine, Sie merken sich ja nicht MV. Sie merken sich, im Kopf wäre wahrscheinlich das Move. Aber darf ich jetzt Move schreiben oder muss ich MV schreiben? Das weiß man dann im ersten Moment nicht. Zumindest als ungeübter User. Okay. Der Ansatz, um sowas zu vermeiden, ist ein Guideline-Dokument, also eine Richtlinie für die Gestaltung. Und darüber wollen wir uns gleich mal noch kurz unterhalten. Gut. Das zweite ist auch untersucht, in diesem Fall von Banar 81. Ist es so, dass man die Argumente in einer konsistenten Reihenfolge anordnen kann? Dann ist man auf jeden Fall im Vorteil. Das heißt, zum Beispiel immer die Quelle als ersten Operator oder von nach. Ja? Dass man es immer und bei allen Befehlen in dieser Form macht. Betrachten wir noch ein paar Beispiele. Zum Beispiel in diesem Fall hier links sollten die Inkonsistenten sein. Search und dann File. Number, Message, ID. Und rechts, oh gut, Sie können es natürlich nur in Gänze betrachten. Sie sehen, die Konsistenz liegt darin, dass hier, egal bei welchem Befehl, ob Search, Trim, Replace oder Invert, die Message ID immer als erste angegeben wird und dann das zweite Argument folgt. Während hier es durcheinander geht. Das heißt, hier muss man sich zusätzlich merken, in welcher Reihenfolge man die Argumente anzugeben hat. Also einfache Regel, ich glaube ich auch schnell nachvollziehbar, immer eine konsistente Reihenfolge auch bei den Begriffen benutzen. Gut. Nächstes Beispiel. Symbole oder Schlüsselwörter. Ja? Ich glaube, das Beispiel macht es klar. Symbole, zum Beispiel das Slash-Symbol als Start, ist Ihnen geläufig, davon gehe ich aus. Man kann es aber natürlich auch mit Schlüsselwörtern machen, so wie wir es vorhin auch schon gesehen haben. Mir ist nicht bekannt, ob das mal untersucht wurde, was besser ist für Novizen, Geübten oder sogar Experten. Ich würde sagen, und nicht nur ich, also dass Klarheit vor Geschwindigkeit geht in diesem Fall. Auch wenn man 2, 3 Buchstaben mehr tippen muss. Ja. Und das wurde eben auch ausgedrückt, aber diese Zahlen sind nicht wirklich signifikant. Ja. Ob man jetzt ein Symbol benutzt oder ein Schlüsselwort und hier wieder untersucht, wie oft entweder ein Task, eine Aufgabe vervollständigt werden konnte oder wie häufig Fehler aufgetreten sind. Aber wie gesagt, das ist nicht wirklich klar. Ich würde sagen, das ist, obliegt dem Sprachdesigner, da eine Auswahl zu treffen. Aber das ist ganz, ganz typisch für Unix, ja? Diese Inkonsistenz in der Länge der Kommandos. Ja? Ein Directory entzeugen, make directory ist mkdir, ja, das wissen Sie alle, das ist, nehme ich an, aber es sind 5 Zeichen. Während list directory, change directory, remove file sind immer nur 2 Zeichen. Ja. Es ist einfach klar, dass das für einen Anfänger eine Schwierigkeit darstellt. Ja. Besser wäre es wohl gewesen, das eindeutig zu machen. Wobei, es natürlich auch folgendes Phänomen gibt, wenn Sie, sagen wir mal, nur eine ungewöhnliche Konstruktion haben, die wirklich aus dem Rahmen fällt und das der Benutzer erkennt, dann merkt man sich das auch wieder besonders gut, ja, oder besonders leicht. Also ganz, ganz feste Regeln gibt es da nicht. Es gibt auch keinen richtig festen Algorithmus. Wir werden nochmal über Abkürzungsstrategien gleich kurz sprechen. Kann man nur sagen, da muss der Sprachdesigner, der die Kommandosprache entwickelt, schlicht und einfach geschickt sein. Okay. Es gibt aber auch hier Studien und die zumindest mal die zur begrifflichen Auswahl und zwar von allgemeinen Begriffen untersucht wurden. Die Fragestellung ist, spezifisch oder anschaulicher etwas zu machen, allgemeiner oder im Allgemeinen etwas zu formulieren oder familiärer etwas zu formulieren. Und das Resultat war schlicht und einfach, dass das Spezifische, Taskorientierte vorteilhaft gegenüber der allgemeinen Formulierung ist. Das folgt aus meiner Sicht eben aber auch aus der Nutzerorientierung. Das heißt, es gibt für den Nutzer ja immer einen Kontext und wählen Sie entsprechend diesem Kontext spezifische Begriffe, dann ist es für ihn einfach gut, sich diese zu merken. Gut, aber wir können das auch noch mal ein bisschen genau machen. Ich meine, das war eine längere Untersuchung. Black und Moran haben das auch noch mal untersucht. Und das Wichtigste steht gleich hier ganz unten, so ein bisschen eingeklemmt, und ist, dass die Unterscheidbarkeit der gewählten Begriffe entscheidend ist. Ja? Und eigentlich den Begriff aus, oder eigentlich der Schlüssel ist. Die beste Performance, also bezüglich der Merkens und geringste Fehlerrate, ja, wurden erzielt, wenn man seltene, aber sehr gut unterscheidbare Begriffe benutzt. Die schlechteste Performance wurde für allgemeine Begriffe festgestellt. Woraus mag das folgern? Naja, in unserer natürlichen Sprache haben wir oft Synonyme. Und wenn ich sehr allgemeine Begriffe benutze, dann weiß ich halt in meinem Gedächtnis nicht mehr unbedingt, welcher Begriff wurde denn jetzt benutzt. Da ist der seltene Begriff dann besser. Interessant ist auch ein Ergebnis, dass aber Nonsensbegriffe, ja, auch sehr, sehr gut memorierbar sind. Ja. Wenn nicht die gesamte Sprache aus Nonsens besteht. Ja. Also Sie kennen ja auch diese Spaßsprachen, denke ich, Spaßprogrammiersprachen, die immer Nonsens formulieren. Ja. Aber bewusst Unsinn einzubauen mit dem Ziel der besseren Merkbarkeit ist sicherlich ein Trick, der durchaus erlaubt ist. Also zum Beispiel, was weiß ich, einfach hier ABC minus ADBC. Ja, da, diesen Unsinn sieht sofort jeder, dass das B, das D hier so eingestreut ist und diese Verrücktheit merkt man sich dann wahrscheinlich, ja. Also es ist schon interessant. Ja. Gut, noch ein Wort und zwar zu Abkürzungen. Abkürzungen sind sehr wichtig. Hier als Beispiel die amerikanischen Bundesstaaten. Da sind die Abkürzungen gebräuchlich und vielen Leuten bekannt. Wie komme ich auf diese Abkürzungen? Okay, das ist sicherlich nicht willkürlich. Okay. Es ist klar, dass Abkürzungen natürlich mit den verfügbaren Geräten eingebbar sein müssen, also je nachdem, das, was man zur Verfügung hat. Klar oder vermutet und auch bestätigt ist, dass die Fehlerraten steigen, wenn man komplexe Kommandos hat. Insbesondere natürlich zum Beispiel für Anwender mit motorischen Behinderungen, wenn ich zum Beispiel Shift Control oder den berühmten Klammergriff bei Windows. Was ist das denn? Shift? Nee, Steuerung, Alt und Entfernen, ja. Also gut, aber haben wir alle irgendwie gelernt und man erinnert sich schon fast gar nicht mehr daran, man macht es automatisch. Ja. Gut. Kurze Kommandos sind gut, also wir sprechen gleich nochmal speziell über Abkürzungen, haben aber Nachteile bezüglich der Erinnerbarkeit insbesondere, also der Retention. Gut, und Anfänger bevorzugen Eingabe vollständiger Kommandos, zum Beispiel in der hierarchischen Form, so wie wir es eben kennengelernt haben, und haben da auch die geringste Fehlerrate. Ja? Okay. Ein paar Strategien für die Abkürzungen. Wie gesagt, gerade bei Abkürzungen gibt es auch keine absoluten Regeln, aber es gibt schon ein paar Hinweise. Was können Sie überhaupt machen? Sie können natürlich das Wort selbst einfach abschneiden. Sie sagen, alle meine Kommandos haben drei Zeichen, ja, und ich schneide nach dem dritten Zeichen ab. Okay? Problem dabei ist, sie sind natürlich beschränkt, weil nach drei Zeichen muss es ja unterscheidbar sein. Okay? Das ist da die entscheidende Beschränkung. Gerade im Englischen, sehr, sehr üblich, ist das Dropdown der Vokale, vielleicht bei Ihnen auch schon mal üblich, weil die Vokale tragen eben am wenigsten Informationen. Es gibt sogar Sprachen, in denen das mehr oder weniger, also natürliche Sprachen, zum Beispiel das Tschechische, soweit ich weiß, wo sehr viele Konsonanten eben auch Vokallaute mittragen. Ich weiß nicht genau, wie man das bezeichnet. Also es funktioniert, auch die Lesbarkeit wird nicht deutlich reduziert. Eine dritte Methode wäre, erste und letzten Buchstaben zu benutzen. Warum gerade ersten und dritten? Das kommt einfach, oder ersten und letzten, das kommt einfach aus Lesestudien. Das heißt, Sie kennen wahrscheinlich auch diese Nonsens-Texte, wo die Buchstaben vertauscht wurden. Und da ist es vollkommen klar, man kann sie trotzdem lesen, wenn der erste und letzte Buchstabe immer der richtige ist. Wir scheinen im Pattern-Matching darauf irgendwie fixiert zu sein. Haben wir alle im Lesen irgendwo gelernt. Okay, dann erster Buchstabe eines jeden Wortes einer Phrase. LF für List full. Gut, das würde Ihnen auch einfallen. Das ist auch üblich. Das findet man sehr, sehr häufig in einem hierarchischen Konzept, wo also ein Gesamtkommando aus mehreren Begriffen besteht und ist da auch verwendbar. Also man könnte, wenn die Kommandosprache gut erfüllt ist, könnte man da meinetwegen mit drei Buchstaben eben auch Kommando, Quelle und Source direkt angeben, wenn die sich so oder Source und Destination angeben, wenn die sich so unterscheiden würden. Ansonsten ist vollkommen klar, übliche Abkürzungen, die einfach im Sprachkontext üblich sind, aber vorsichtig. Ich weiß nicht, ob Sie das im Englischen richtig einschätzen können. Wenn Sie eine englisch-basierte Kommandosprache entwickeln sollen, ich würde sagen, schlagen Sie besser nochmal nach. Und dann auch im Englischen sehr, sehr häufig diese Phonics, zum Beispiel XQT oder X-Cross, einfach für Execute, XQT, im amerikanischen Sprachraum sogar auf Straßenschildern gebräuchlich, im Deutschen eigentlich weniger gebräuchlich. Aber alles das sind Methoden, um halbwegs systematisch dann Abkürzungen zu entwickeln. Wichtig ist, Sie müssen sich für eine oder zwei Methoden entscheiden. Wenn es geht, nur eine. Dann ist es nachvollziehbar und Sie sollten es dem User auch sagen, nach welcher Methode schlicht und einfach die Abkürzungen gewählt wurden. Also, auch untersucht, verwende maximal zwei verschiedene Regeln zur Abkürzung. Warum überhaupt die zwei, warum nicht nur eine? Naja, weil sich da eben oft was widersprechen kann. Dann wären Sie in der Auswahl der Begriffe nicht mehr so frei, die Sie für etwas benutzen wollen. Und dafür gibt es ja eben auch wieder Regeln, zum Beispiel die Kongruenz der Begriffe wie Open und Close, die zu benutzen. Möglichst eine einfache Hauptregel, je nachdem, was die Benutzer, Ihre Benutzergruppe gewohnt ist. Und die Zweitregel dann nur im Fall von Konflikten anwenden, dann, wenn die Erstregel eben keine Eindeutigkeit erzeugt. Aber dann ist klar, dass die Zweitregel so wenig wie möglich verwendet wird. Wenn Sie so etwas machen, mit Abkürzungen operieren in einer Kommandosprache, dann bitte sagen Sie Ihrem Anwendern, wie Sie die Abkürzungen konstruiert haben. Denn das wird er sich ausmerken. Okay? Ganz grundsätzlich gilt, um die Performance zu steigern, dass man eigentlich bei jeder Sprache Abkürzungen anbieten, es sei denn, Sie haben zu viele Überschneidungen, dann ist es vielleicht besser, wenn Sie es nicht anbieten. Aber einheitlich. Es ist auch sicher, dass die einheitliche Länge zu bevorzugen ist. Sie müssen einfach an die Fehlerrate denken. Wenn Ihr Benutzer weiß, dass er drei Buchstaben eingeben muss, um ein Kommando auszulösen, dann weiß er das. Dann tippt er nicht zwei ein und so weiter und so weiter. Mischen Sie es, wie bei der Unix Shell, dann muss man es lernen, und zwar vollständig lernen. Das gilt für die Eingabe und wir benutzen die Abkürzungen, um eine schnelle Eingabe über die Tastatur zu ermöglichen, ja, im Wesentlichen, um da die Performance zu steigern. Aber es gibt eine Grundregel, bitte nicht bei der Ausgabe, ja, da ausschreiben. So viel Platz muss sein, ja, wirklich auf Ihrem Display. Okay. Gut, und jetzt noch ein paar weitere Regeln. Auch das wäre natürlich wünschenswert, einfach um einen wirklichen Ertrag zu haben, sollte man mindestens um 2 Zeichen verkürzen. Also wenn Sie Ihre Begriffe, die Sie gewählt haben, wenn die 4 bis 6 Buchstaben lang sind und Sie schreiben jetzt davor, dass die immer 4 lang sein sollen, dann wird man sich das gut merken können, aber Sie werden keinen wesentlichen Performance-Gewinn haben. Ganz generell ist das auch empfehlenswert, diese Art von Kommandosprache. Sie haben ja die Shortcuts bei Menüs, haben wir letztes Mal ja besprochen, dass Sie da eben auch dieselben Regeln benutzen. Und auch für die Menü-Items, die Bezeichnung der Menü-Items, da gelten im Grunde genommen für das Memorieren exakt die gleichen Regeln wie hier bei einer Kommandosprache. Okay, und in Menüs ist klar, der Shortcut wird eben durch ein Underline einfach hervorgehoben und wird durchaus immer wieder in den Menüs auch angezeigt. Gut, das waren wieder so einige Regeln. Bedeutsam an dieser Stelle ist, es gibt einfach nichts Fixes. Also man kann mit diesen Regeln nur gewisse Hinweise geben oder insbesondere auch die Sprachdesigner darauf hinweisen, dass es da signifikante Unterschiede gibt und er doch möglichst diesen und jeden Aspekt berücksichtigt. Gut, kommen wir zum letzten Teil und der ist sehr, sehr kurz. Die natürlich sprachliche Interaktion. Warum ist der sehr, sehr kurz? Ganz einfach, weil dies immer wieder angestrebte Form ist oder mangelt einfach an Präzision. Das haben Sie wahrscheinlich alle im Einstieg beim Programmieren 1 schon gemerkt. Wenn Sie einfach mal umgangssprachlich einen Algorithmus beschreiben sollen, so wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist, ja, das Ergebnis ist fast immer mangelnde Präzision. Dasselbe finden Sie auch in Gebrauchsanleitungen. Unsere Sprache ist eben stark kontextabhängig. Damit können wir als Menschen, weil wir den Kontext erkennen, hoffentlich erkennen, bei allen User-Anleitungen oder Benutzungsanleitungen ist das natürlich nicht so, können wir recht gut umgehen. Aber das ist eben eine besondere Schwierigkeit für den Computer. Würde aber, wenn es gelingt, natürlich dazu führen, dass mehr Benutzer halt in der Lage wären, eben ihren Rechner auch zu programmieren. Unter der Bedingung, dass wir eben Eindeutigkeit erzielen können. Ja. So, und wie es mit der Eindeutigkeit ist, sehen Sie einfach an den Ergebnissen der automatischen Sprachübersetzung. Es ist einfach beeindruckend, dass man Ende der 60er Jahre geglaubt hat, die automatische Sprachübersetzung ist ein Problem, das ist in spätestens 10 Jahren erledigt. Ja. Und trotz riesiger Projekte, zuletzt in Deutschland das Verbmobil-Projekt, zumindest das letzte, das mir bekannt ist, ist es eben nur gelungen, für relativ einfache und konsistente Umgebungen das zu ermöglichen. Also gelungen ist es zum Beispiel für Reservierungssysteme, Hotelreservierungssysteme und so weiter. Wenn Sie sich jetzt aber überlegen, dann ist der Kontext auch klar. Die Leute rufen an, um ein Zimmer zu reservieren. Und dann ist es möglich, auch automatisch zu übersetzen. Dann ist es kein Problem. Dann kann man in Realtime von Deutsch ins Japanische übersetzen. Ich glaube, das war das Beispiel, um vom Japanischen wieder zurück. Muss ich auch überlegen, wie wenig ausgeprägt der Sprachschatz sein muss, um da vernünftig und eindeutig zu übersetzen. Also das geht. Und was sind die Ursachen dafür? Naja, die natürliche Sprache ist eben doch wirklich sehr, sehr komplex. Das müssen wir schon akzeptieren. Ob Die klassische Form der Textanalyse, das heißt über die Grammatik, das, was die Computerlinguisten oder die meisten Computerlinguisten versucht haben, im Detail für alle Sprachen die Grammatik im Detail aufzuklären, ob das überhaupt erfolgsversprechend ist, bezweifle ich eher. Ja. Möglicherweise sind eben so Leute jetzt erfolgreicher wie unser neuer Kollege, der Herr Mehler, der eher versucht, eine Sprache direkt zu verstehen, ohne diese ganzen Analysen. Natürlich gibt es bestimmte Analyseteile, aber gerade die deutsche Sprache zeichnet sich auch dadurch aus, dass überhaupt nicht, das ist, oder sagen wir in den meisten Fällen, keine feste Reihenfolge von Subjekt, Verb, Objekt gibt, sondern dass wir das mischen können. Ja. Und dass nur aus dem Kontext dann klar wird, was ist das Subjekt und was ist das Objekt. Ja. Und das macht es natürlich sprachlich. Außerdem natürlich sprachlich würde auch bedeuten, das ist egal, ob ein oberbayerischer Waldbauer da reinspricht in seinem Dialekt oder ob ein Hannoveraner das System bedienen will. In der Schriftsprache sind sie sich relativ einig. Muss man bedenken. Ja? Okay. Kontextabhängigkeit der natürlichen Sprachen hatten wir schon. Die Semantik ist auch stark kontextabhängig. Das kommt dazu. Aber, und wir haben natürlich eine sehr große User-Base, also sehr, sehr viele Leute, die das machen könnten, mit den ganz vielen unterschiedlichen Eigenarten unserer natürlichen Sprache. Okay, es funktioniert sehr beschränkt, also zum Beispiel automatische Übersetzung im Buchungssystem fürs Kino. Es muss nicht dieses fast schwachsinnige Buchungssystem sein, das auf Telefontasten oder auf diesem Ja-Nein-Sagen beruht. Ja, da haben die meisten Leute Erfahrungen, dass sie mal versucht haben, da eine Kinokarte zu bestellen. Das kann einen schon an, ja, sagen wir mal, negativ beeindrucken. Was aber nicht gelingt, ist so etwas wie eine intelligente Dialogführung, das müssen wir einfach akzeptieren, bisher nicht, und schon gar nicht eine freie Kommunikation. Klar, die Visionen sind da, was würden wir uns wünschen? Star Trek hat uns das gezeigt, ja, einfach eine natürlich sprachliche Interaktion, wir sprechen mit der Maschine und die macht genau das. Klar, dann brauchen wir einfach keine syntaktischen Konventionen oder wenige, oder gar Menüs, aber dieses ist nicht notwendigerweise schneller, das muss man auch sagen. Also unsere Sprache, unsere natürliche Sprache ist sehr, sehr redundant, aber vielleicht deshalb auch relativ sicher. Naja, ob unsere Kommunikation sicher und fehlerfrei ist, lassen wir mal dahingestellt, bei den vielen Missverständnissen, die es so gibt. Aber sie ist sicherlich nicht für alle Anwendungen sinnvoll. Also für eine Flugkontrolle eine natürlich sprachliche Kommunikation anzubieten, ist wahrscheinlich auch Unsinn. Auch zu bedenken ist, dass unerfahrene Benutzer leicht verunsichert fühlen, wenn sie die mit ihrer natürlichen Sprache zu adressierenden Funktionsumfang nicht vollständig kennen, dann formulieren sie vielleicht Sachen, die gar nicht möglich sind. Und wenn das System immer sagt, ja, what do you mean by this command, dann ist das eben auch nicht sehr, sehr schön. Okay. Gut, Experten, was weiß ich, egal ob in der Flugkontrolle oder bei der Administration, bevorzugen natürlich die Präzision einer künstlichen Sprache und auch einer Kommandosprache. Und Informationssysteme haben häufig für sprachliche Kommunikation unübliche Verhältnisse von Datenraten von Ein- und Ausgabe. Das muss man eben auch sehen. Zum Beispiel könnte die in der Größenordnung 1 zu 1000 liegen. Gerade wenn Sie Administration betreiben, sehen Sie immer, wie Ihre Ergebnisse mehr oder weniger durchrauschen oder sehr, sehr groß sind, verglichen mit dem, was Sie eingeben. Okay. Was wären die Herausforderungen da? Zumindest das, was ich sehe. Ja, vielleicht ergibt sich eine Möglichkeit, natürlich sprachliche Kommunikation mit mit grafisch-interaktiven Techniken noch zu kombinieren, dass das eine Möglichkeit wird, die in Zukunft benutzt wird. Und wir müssen natürlich Systeme dann auch entwickeln, die die hohe Fehlerrate oder auch Inkonsistenzen, Kontextabhängigkeiten in der natürlich sprachlichen Kommunikation dann tolerieren würden. Ja? Und nicht nur mit einer blöden Fehlermeldung abbrechen. Also da, an dieser Stelle sind echte Herausforderungen da und das werden auch nur zukünftige Generationen, ich denke mal von Informatikern, wohl schaffen. Gut, fassen wir mal unsere Ergebnisse zusammen. Kommandosprachen sind nach wie vor wichtige Komponenten am User Interface aufgrund der Performance, aufgrund der Mächtigkeit der Formulierungen. Gut gestaltet, Regeln befolgt, bereichern Sie die Möglichkeit. Also auch große Unternehmen geben sich damit sehr, sehr viel Mühe. Also huddeln Sie nie eine Kommandosprache so dahin, sondern überlegen Sie sich, was Sie da machen. Sehr mächtig kann es sein für Expert-User, ist aber fast immer ungeeignet für Novizen oder für seltene Benutzung. Man vergisst es einfach wieder. Die Regeln sind zu beachten und die natürlich sprachliche Interaktion, hatten wir schon kennengelernt, steckt wirklich noch in den Kinderschuhen. So, zum Schluss nochmal der Hinweis, nächste Woche keine Vorlesung. Es geht im Januar weiter in der ersten Vorlesungswoche. Das ist so schon zweistellig, aber ich weiß nicht genau das Datum. Was uns noch bevorsteht, ist Direct Manipulation und 2 Vorlesungen zum Usability. Wir schaffen also unser Programm in diesem Semester sehr, sehr gut. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen wirklich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und ich hoffe, dass wir uns dann im Januar wiedersehen. Vielen Dank.